Ich habe zu viel gearbeitet, also hatte dann auch ein Burnout und habe dann halt irgendwie als Ausgleich irgendwas gesucht, was mir so ein bisschen mehr Sinn gibt und bin dann zum ersten Mal online auf die Anastasia-Bewegung gestoßen. Und das waren eben, sagen wir mal, Sachen, die für Leute, die so Aussteigerfantasien haben, natürlich total cool klingen. Also, dass man zusammenlebt, sich gegenseitig hilft, dass man sein eigenes Gemüse anbaut, so ein bisschen Ökodorf-mäßig. Aber ich glaube, ein Teil von mir hat schon auch sich gedacht, ja, irgendwie so ideal kann das ja nicht sein.
Burnout, Existenzängste und die Suche nach einem Sinn. Die junge Wissenschaftlerin Svetlana, die gerade zu Wort kam, war 2 Jahre lang Teil der völkisch-esoterischen Anastasia-Bewegung. Mein Name ist Alexander Kalski und in der ersten Folge haben meine Kollegin Carla Quick und ich bereits über die geplante Schulunterwanderung aus der Anastasia-Bewegung in Mecklenburg-Vorpommern gesprochen. In dieser Folge unserer neuen Podcast-Serie OZ die Story möchte ich Svetlanas Geschichte erzählen. Sie hat mir berichtet, wie sie Teil dieser vom Verfassungsschutz beobachteten Bewegung wurde, warum sie ihre Zweifel ignorierte und wie sie am Ende doch den Ausstieg schaffte. Am Anfang steht aber ihre Angst, die wohl viele kennen.
Ich habe damals frisch meinen Master abgeschlossen in Soziologie. Ich habe danach auch direkt angefangen, an der Uni zu arbeiten, also habe dann promoviert. Einerseits hatte ich einfach einen unglaublich hohen Leistungsdruck und auch so dieses Gefühl von, entweder du publizierst jetzt und du wirst jetzt irgendwie erfolgreich in dem, was du machst, oder du bist halt raus. Ich war damals Ende 20 und ich habe, sagen wir mal, mich schon vorher so ein bisschen in der spirituellen Szene bewegt und habe dann halt irgendwie als Ausgleich irgendwas gesucht, was mir so ein bisschen mehr Sinn gibt.
Svetlanas Weg in die Anastasia-Bewegung sei typisch gewesen, sagt Jörg Pegelow. Er ist Experte für Weltanschauungsfragen bei der Nordkirche und er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit spirituellen oder sektenähnlichen Strukturen.
Häufig stehen persönliche Krisensituationen im Hintergrund. Häufig geht es darum, dass man eine Form von Gemeinschaft sucht, in der man sich gut und sicher aufgehoben fühlt. Und oft geht es auch darum, gute Leitplanken fürs eigene Leben zu haben.
Svetlana entdeckte in dieser schweren Zeit Videos im Internet, die ihre Aussteigerfantasien ansprachen. Langsam, still und für sich alleine zu Hause vor dem Rechner begann sie immer tiefer in die Welt von Anastasia einzusteigen.
Also das war so untermalt mit irgendwie schöner Musik, so Siedlungen in der Natur, dass man halt irgendwie in einem Holzhäuschen irgendwie am See wohnt und dem entgegengesetzt wurde, also das, was sie so als diesen technokratischen Lebensstil dargestellt haben, was sehr oft so ein bisschen ins Feindbild gesehen wurde. So die Konsumgesellschaft, Leute, die überarbeitet sind, die irgendwie mit Strukturen am Arbeitsplatz nicht klarkommen. Es war irgendwie einfach was zu einem Zeitpunkt, wo mich genau dieses zu viel Arbeiten und irgendwie zu viel Stadt und nicht genug Erholung und nicht genug Zeit in der Natur, hat mich das irgendwie sehr abgeholt.
So fand sie Menschen, die Veranstaltungen organisierten und mit denen sie sich austauschen konnte. Irgendwann buchte sie ein Yoga-Retreat in Russland, 3 Zugstunden nördlich von Sotschi, einer Stadt am Schwarzen Meer.
Tiefstes Kaff. Das war jetzt wirklich ein Ort, wo es jetzt im Dorf nicht mal irgendwie asphaltierte Straßen gab oder sowas. Und die Brücke sind dann halt so ein paar Bretter, die jemand über einen Fluss geschmissen hat. Ein paar zusammengezimmerte Europaletten und Tonnen, die man dann irgendwie festgebunden hat.
Svetlana war dort die einzige Person, die nicht aus Russland stammt. Aber sie spricht die Sprache, denn sie ist in der Ukraine geboren und mit Russisch als Muttersprache aufgewachsen.
Wenn man jetzt schon mal auf einem Yoga-Retreat war, war das jetzt nicht groß unterschiedlich. Also man findet sich halt an so einem Seminarhaus ein. Man lernt sich erst mal kennen und dadurch, dass man halt irgendwie so ein gemeinsames Interesse hat, hat man vielleicht auch schon direkt so ein Gesprächsthema und irgendwie einen Bezug zu den anderen Leuten. Also es ist auch schon so, dass von der ersten Minute auch die Atmosphäre recht herzliche ist und ziemlich entspannt ist. Ja, und es waren Leute unterschiedlicher Altersstufen. Es war eigentlich relativ bunt gemixt. Viele hatten irgendwelche gesundheitlichen Probleme, psychischen Probleme, familiäre Probleme, vielleicht auch irgendwie ja traumatische Sachen erlebt und so. Und haben das eben ja genutzt, um das irgendwie für sich aufzuarbeiten.
Auch hier wird wieder der typische Einstieg in solche Szenen deutlich, den auch schon Jörg Pegelow beschrieb. Viele der Teilnehmer waren auf der Suche nach Heilung oder zumindest einer Aufarbeitung ihrer Traumata.
Zum einen das Yoga und also das, was eben wir auch gelernt haben in dem Retreat, hat halt auch relativ großzügige Versprechungen gemacht. Also der Yogalehrer selber hat eben davon berichtet, dass er selbst irgendwie gesundheitlich an Punkten war, wo es sehr schlimm aussah und wo ihm gesagt wurde, dass er eigentlich keine Chance auf Heilung hat und dass er dann eben, wie er gesagt hat, durch das, was er selber gelernt hat, dann sich selbst geheilt hat und hatte eben dieses Versprechen dann auch weitergetragen, dass andere das eben genauso machen können. Inwiefern das jetzt stimmt, dass er diese Erkrankungen hatte und dass er sich selbst geheilt hat, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht hat es ihm auch wirklich geholfen. Also ich glaube schon auch, dass die Sachen, die wir dort gemacht haben, gesundheitlich sicherlich sinnvoll waren. Einige davon.
Bei dem Yoga-Retreat ging es laut Svetlana vor allem um gesundheitliche Themen. Doch am Rande wird auch immer wieder über die Ideologie der Anastasia-Bücher von Wladimir Maigret gesprochen.
Also die Buchreihe wurde gar nicht so viel thematisiert. Ich glaube, so untereinander hat man sich vielleicht mal darüber unterhalten und das Seminarhaus wurde betrieben von einer Familie, die da auch sehr stark in der Thematik drin steckten. Und da weiß ich auch, dass sie so ein bisschen mehr Kontakt in die Szene hatten.
Die Russlandreise markierte Svetlanas Einstieg in die Anastasia-Bewegung. Sie begann sich immer mehr mit Leuten in Deutschland zu vernetzen, auszutauschen und besuchte weitere Veranstaltungen. Ihr Alltag begann sich immer mehr zu verändern.
Weil wenn man die ganze Zeit so dieses Ding eingetrichtert bekommt, so wenn du nicht selber dein eigenes Gemüse angebaut hast, das ist alles hier pestizidverseucht und in Plastik eingewickelt. Und also die greifen schon auch durchaus Kritikpunkte an, denen ich zustimmen würde. Ich hatte da auch schon so Situationen, wo ich dann vorm Supermarktregal stand und irgendwie dachte so, boah, ich kann eigentlich gar nichts guten Gewissens essen, weil alles irgendwie total viel Müll produziert und keine Ahnung, wie das jetzt angebaut wurde. Und das hat auch mich dann teilweise dazu gebracht, dass ich auf sehr viel Essen verzichtet habe.
Jörg Pegelow beschreibt solche Veränderungen als schleichenden Prozess.
Insofern merken es Menschen oft gar nicht, dass sie immer stärker in bestimmte Denkstrukturen und in bestimmte innere Haltungen hineingleiten, weil sie ganz häufig eben von Gleichgesinnten umgeben sind. Und die innere Zustimmung, sich in der Gemeinschaft wohlzufühlen, führt eben einerseits dazu, dass man manche Kröte schluckt. Wissen, Bildung ist nichts, was jemanden davon abhalten könnte, in einer solchen Szene zu landen.
Svetlana fühlte sich in der Bewegung angekommen und gesehen. Doch sie sagt auch, dass sie bereits zu diesem Zeitpunkt manchmal hin und her gerissen war.
An der Uni hat man eben so dieses sehr rationale Weltbild. Also alles muss irgendwie wissenschaftlich dokumentiert und belegt sein. Und auf der anderen Seite bei Anastasia so dieses Ganze so nur nach Gefühl und nach Intuition, was ja auch mal ganz schön sein kann, aber gleichzeitig auch total wissenschaftsfeindlich. Und ich habe da auch echt gemerkt, dass ich mich da so ein bisschen hin und her gerissen fühle. Und ich habe mich echt gefühlt, als würde ich da so ein Doppelleben führen.
Wenn man dann in dieser Gemeinschaft, in dieser Miteinander, in dem man sich so wohlfühlt, immer intensiver dabei ist, dann fällt es am Ende des Tages vielleicht gar nicht mehr so auf, sondern es wird selbstverständlich, dass rassistische, antisemitische, verschwörungsideologische Vorstellungen vertreten werden.
Die Anastasia-Bewegung geht auf die 10 Bände von Wladimir Maigret zurück, die er als Romanreihe über eine Frau namens Anastasia verkauft. Eine Figur, die er als real darstellt. In diesen Büchern finden sich aber auch völkische und antisemitische Motive, etwa die Vorstellung einer wetrussischen oder slawisch-arischen Überlegenheit und klassische Verschwörungsmythen über eine vermeintlich jüdische Elite.
Es gibt in den Anastasia-Büchern die Vorstellung, dass die Welt regiert würde von 6 Priestern, einem Oberpriester, die der jüdischen Elite angehören würden und die würden im Hintergrund unsere Welt beherrschen und unsere Welt ausbeuten. Ganz klassische Stereotype, die seit vielen Jahrzehnten, eigentlich seit Jahrhunderten, immer wieder in der Geschichte eine Rolle gespielt haben und zur Judenfeindschaft, zum Antisemitismus massiv beigetragen haben.
Auch Svetlana berichtet von Verschwörungserzählungen, die bei solchen Treffen verbreitet wurden.
die Standardsachen irgendwie, sei es jetzt Aliens oder Anunnaki und Atlantis und Kreisflugscheiben und dass Medizin nur dafür existiert, dass man quasi in der breiten Bevölkerung das ausprobt, was man dann für die Eliten vorbereitet. Es wurde auch viel Kritik geübt am Schulsystem, was jetzt aber nicht als so ein, ja, da gibt es die und die Probleme und das könnte man lösen, sondern so, nein, die versuchen unsere Kinder dumm zu halten und uns zu unterdrücken. Also auch vielleicht das, wo man sehr schnell dann auch Parallelen sieht zu strukturellem Antisemitismus, also wo man jetzt nicht zwangsläufig sagt, die Juden sind schuld, sondern dass man so eine übergreifende Macht sieht, die die Fäden im Hintergrund zieht. Also es gab da keine einzige Person, die irgendwie gesagt hat, ich hasse irgendwie eine bestimmte Ethnie oder so. Was aber relativ oft gesagt wurde, das war so, wir haben unsere Kultur und wir pflegen unsere Kultur und die sollen ihre Kultur pflegen.
Wenn Svetlana solch problematische Aussagen ansprach, passierte etwas, das sie erst später richtig verstand. Ihre Kritik wurde zum Problem und nicht die eigentliche Aussage.
Immer wenn ich sowas angesprochen habe, wo ich gesagt habe, ja, das sehe ich halt irgendwie ein bisschen kritisch, wurde das ganz schnell abgewürgt. Also das war dann halt so, ja, lasst uns jetzt nicht streiten, Politik spaltet ja nur, lasst uns nicht über Politik reden. Im Nachhinein finde ich sehr interessant, dass das niemand gesagt hat, wenn jemand eine rassistische Aussage getätigt hat, sondern wenn ich darauf eingegangen bin und gesagt habe, hey, das ist irgendwie total problematisch. Also ich war dann quasi so die Störenfriedin, die das dann reingebracht hat. Und das ist ja wirklich sehr interessant, wenn das halt von Leuten kommt, die ein ziemlich reaktionäres, rechtes Weltbild vertreten. Weil sobald wir über Politik reden und wo man diese Sachen eben auch offen kritisch ansprechen kann, werden die Unterschiede, die da sind, wahrscheinlich auch eher zutage kommen. Deswegen so am besten einmal zur Seite schieben und nicht drüber nachdenken. Und ja, jetzt singen wir noch ein Lied und tun so, als wären wir alle gleicher Meinung.
Svetlana vertritt eigentlich ein rationales und wissenschaftlich geprägtes Weltbild, doch sie war zu diesem Zeitpunkt in einer Bewegung aktiv, in der Gefühle und Intuition mehr wert waren als Fakten. Sie ist selbst Jüdin, doch ihr begegneten immer wieder antisemitische und rassistische Verschwörungserzählungen. Von außen betrachtet wäre jetzt die naheliegende Frage, warum blieb sie in einer Gruppe, in der sie solche Dinge hörte?
Ich habe einfach gemerkt, dass die Art und Weise, wie wir Zeit verbracht haben, dass mir das unglaublich viel gegeben hat. Also einfach dieses in der Natur sein, halt sehr viel Sport zu machen, meditieren und sowas, das war etwas, was ein sehr guter Ausgleich war zu dem, was ich so in meinem Alltag hatte.
Doch eine Begegnung auf einer Anastasia-Veranstaltung markierte einen Wendepunkt für Svetlana.
Wir waren da in diesem Garten und hatten irgendwie einen total schönen Tag. Wir saßen dann nachts noch so am Lagerfeuer. Und das war irgendwie so wirklich absurd, weil auch also an diesem Wochenende habe ich einfach Frank-Willy Ludwig kennengelernt.
Der in Brandenburg lebende Frank-Willy Ludwig gilt als einer der prominentesten Figuren in der Anastasia-Bewegung. Laut einem Bericht des Bundesverbands der mobilen Beratungsstellen zur rechtsextremen Esoterik-Szene sei er ein Dauergast bei Anastasia-Festivals, Treffen von Holocaust-Leugnern und neonazistischen Aufmärschen. Dort heißt es auch, dass der Name seiner Organisation, Urahnenerbe Germania, sich auf einen von unter anderem Heinrich Himmler gegründeten Verein bezieht. Dieser sollte seinerzeit die Überlegenheit des arischen Menschen wissenschaftlich nachweisen.
Ich kannte den bis dahin eben nicht. Also es war so ein etwas älterer Mann mit Rauschebart, kam ganz sympathisch rüber in dem Kontext. Wir hatten uns irgendwie über andere Sachen unterhalten und irgendwann hat er mir auch seine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Also da stand drauf, Urahnenerbe Germania. Und ich dachte mir schon so in dem Moment, oh oh. Also wahrscheinlich muss ich mich mit etwas konfrontieren, was ich irgendwie noch nicht so richtig wahrhaben will.
Jörg Pegelow beschreibt solche Momente als Anfangszweifel.
Wer keinen Zweifel hat an dem Miteinander, wer keinen Zweifel hat an den ideologischen, religiösen oder spirituellen Denkfiguren, wer keinen Zweifel hat an Machthierarchien, an Abhängigkeiten, die es innerhalb dieser Gemeinschaft gibt, der wird vermutlich nicht den Weg finden, sich von so einer Gemeinschaft zu verabschieden.
Svetlana steigt nicht mit einem lauten Bruch aus. Es ist eher ein stiller Rückzug.
An sich ist so ein Ausstiegsprozess immer so ein total einsamer Prozess, weil man löst sich von dieser Gruppe und man hinterfragt die Sachen, die einem da so eingetrichtert wurden. Und gleichzeitig hat man immer noch genug problematische Sachen internalisiert, dass man jetzt irgendwie mit anderen Leuten, die man, also die haben da gar kein Verständnis dafür, dass man halt so dumme Fragen stellt und dass man vielleicht Sachen reproduziert, die durchaus auch problematisch sind. Und ich hatte halt das Glück, dass ich so mindestens zwei Freunde hatte, die auch so eine bestimmte Art von problematischem Denken auch aus ihrer Familie kannten. Also die, sagen wir mal, auch wussten, wie man in so einer Situation redet, ohne dass es jetzt sehr persönlich wird und sehr emotional wird.
Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, diesem Menschen, der sich aus welcher Gruppierung, Gemeinschaft, Szene auch immer verabschieden möchte, nicht mit Vorwurfshaltung zu begegnen. Um nicht zu sagen, das haben wir dir doch gleich gesagt. Wir haben doch gewusst, dass das nichts taucht. Sondern gut, hilfreich und verstehend diesem Menschen so zur Seite zu stehen, dass er sich nicht in die Ecke gedrängt fühlt und klein gemacht fühlt. Denn die Sehnsüchte, sich in einer Gemeinschaft aufgehoben zu fühlen, die Sehnsucht, einen Lebenssinn für sich selber zu haben, die Hoffnung, ein gutes und naturverbundenes Leben zu führen, das ist ja erstmal gar nicht schlecht. Das ist ja nicht schlimm. Also diese Sehnsucht ist nicht nur berechtigt, sondern die ist ein Zeichen eines Lebenswunsches, der ja nur unterstützenswert ist. Ich glaube, jeder Mensch möchte gut leben, möchte gesund leben, möchte vielleicht auch einen Rahmen für sein Leben haben, in dem er sich gut aufgehoben fühlt. Religiös oder nicht religiös, aber einen Rahmen haben, in dem er sein Leben gut führen kann und sein Leben auch sinnvoll ist. Und so geht's mir bei Beratungsgesprächen immer darum, Menschen auch zu ermutigen, fragt warum, fragt wieso, was hilft dir das oder was hat es dir geholfen? Und versucht zu begleiten und einfach da zu sein.
Ich hatte dann auch im Nachhinein tatsächlich mit einer anderen Aussteigerin mich darüber unterhalten, dass man so irgendwie sowas machen müsste, nur halt ohne diese ganze rechte Bewegung, so einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, Campingwochenende und irgendwie, wenn wir halt Bock haben, Bäume zu umarmen und Lieder zu singen, dann machen wir das halt aber ohne den ganzen rechten Schwachsinn.
Svetlana ist den schweren Weg des Ausstiegs erfolgreich gegangen. Heute nutzt sie ihre Erfahrungen und engagiert sich in der politischen Bildung. Dabei spricht sie mit Schülern, Studierenden, aber auch mit allen anderen interessierten Menschen über Verschwörungserzählungen und Fake News. Sie will aufklären und verhindern, dass andere Menschen in gefährliche Parallelwelten abdriften oder falschen Heilsversprechen verfallen. Wenn auch ihr euch in solch problematischen Gruppen wiederfindet und versuchen wollt, aus ihnen zu entkommen oder jemanden kennt, der oder die betroffen ist, verlinken wir euch gerne noch entsprechende Hilfsangebote in den Shownotes. In der dritten Folge unserer neuen Podcast-Serie sprechen wir über die germanische Heilkunde. Sie ist in der Anastasia-Bewegung weit verbreitet und hat auch in Mecklenburg-Vorpommern viele Anhänger.